Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule Podcast mit der Ausgabe Re-Dezember 2024. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich wie jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Ja, jetzt können wir es ja.
Ja, genau. Es gibt ja die, ich glaube, wir hatten es sogar letztes Jahr auch schon an Weihnachten. Ich bin da ja recht radikal auch in der Kirche. Also wenn Odo Fröhlich ja noch nicht gesungen wurde, dann wünsche ich da meinen GottesdienstbesucherInnen noch nicht frohe Weihnachten.
Nee, deshalb kommen sie ja. Bin ich ganz bei dir.
Genau. Ah ja, viele machen es ja schon vorher, aber ich wünsche dann immer nicht zurück.
Nee, das Hauptsächliche findet ja erst statt.
Man muss ja sagen, der Dezember soll ja Zeit der Besinnlichkeit sein mit dem Advent. Wir warten auf die Ankunft des Herrn. Es war trotz allem doch ein recht bewegter Monat. Es ist ziemlich viel passiert.
Ja, kurz vor Weihnachten sind da noch ein paar kirchen- und religionspolitische Highlights passiert. Es gab ja den Anlauf zur neuen Gesetzgebung rund um den Schwangerschaftsabbruch im Deutschen Bundestag. Das kam auch vor Weihnachten nochmal auf. Das haben wir auch in unserem Newsletter, in unserem wöchentlichen, den Links am Tag des Herrn, ja thematisiert. Dann ist natürlich am 20. Dezember das schlimme Attentat in Magdeburg auch passiert, was nicht nur in der letzten Ausgabe des Newsletters eine Rolle gespielt hat, sondern ich denke, viele Menschen, auch die nicht in Magdeburg leben und in der Umgebung, Freunde und Bekannte haben ja sehr beschäftigt hat, trotzdem über die letzten Tage hinweg, auch bis in die Weihnachtsfeiertage hinein.
Und wir schauen jetzt mal, was im Dezember sonst noch alles passiert ist und diskutiert wurde. Am Ende könnt ihr euch wie immer auf eine gute Nachricht des Monats freuen. Vorher möchte ich noch kurz hinweisen, weil wir diesen Monat zwei tolle Podcasts hatten. Einmal mit Florence und Ellen von Anders Amen. Und einen mit Regina Elsner, ein kleines Update über den Krieg in der Ukraine und die orthodoxen Kirchen dort. Lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Tut es, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast auf den Podcast-Plattformen liked und auf Social Media teilt. Unsere Arbeit könnt ihr außerdem mit einem Eule-Abo unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf eulemagazin.de. Philipp, dieses Jahr hatten wir es schon mal zum Thema und jetzt kam es wieder so weit. Ein Kirchenasyl wurde geräumt und zwar in Bremen.
Ja, also nicht geräumt, das ist der Unterschied.
Ja, genau, stimmt, genau. Du hast vollkommen recht. Ja.
Zu den Themen, die jetzt im Dezember auf einmal wieder doch sehr aktuell wurden von den ja, religionspolitischen Themen, die wir immer wieder im Podcast und im Magazin haben, gehört das Kirchenasyl ganz bestimmt dazu. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe dann 2-3 Tage vor Weihnachten habe ich dann mal geschrieben, erst wochenlang Flaute, jetzt kommt alles wieder auf einmal. Es gab ja auch noch die Geschichte um diesen antikolonialen Weihnachtsmarkt in Darmstadt. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Am Rande, ja.
So, wir standen jetzt also für diesen Podcast wieder mal vor der Herausforderung, die wir ja gerne annehmen, zu sagen, was sind eigentlich die wichtigen Themen des Monats, zu denen wir auch sinnvollerweise was sagen können. Und am Ende des Jahres wieder, genauso wie letztes Jahr ja vor der Herausforderung, machen wir sowas wie einen Jahresrückblick oder bleiben wir dabei, dass wir einfach sagen, nee, wir machen den Monat. Und wir haben uns, das will ich bloß mal sagen, für das, was jetzt noch kommt, dafür entschieden, beim Monatsrückblick zu bleiben. Zu diesem antikolonialen Weihnachtsmarkt wird es im Januar noch was geben in der Eule. Und genauso haben wir uns auch entschieden, nicht groß über das Attentat in Magdeburg zu sprechen. Nicht, weil das nicht wichtig wäre und nicht, weil es nicht auch irgendwo eine religiöse Komponente bestimmt auch gibt, sondern weil wir dazu gar keine weiteren professionellen Informationen haben über das Tatgeschehen und über den Nachgang in Magdeburg und deshalb dazu einfach auch nichts sagen wollen.
Die Themen, die wir jetzt behandeln, sind aber auch Themen, die uns das ganze Jahr über schon begleitet haben. Das heißt, ein Jahresrückblick ist darin durchaus enthalten.
Indem wir uns mit dem Kirchenasyl befassen wir uns sicherlich auch mit dem, ja, mit einem der wirklich vordringlichen religionspolitischen Themen des letzten Jahres in Deutschland. Absolut.
Genau, und dann führ uns doch nochmal ein da in die Situation in Bremen, weil ich kann mir vorstellen, dass das manche Leute gar nicht so genau mitbekommen haben, weil es doch auch was Lokaljournalistisches hat und um Weihnachten man den Blick vielleicht nicht ganz so weit streut und mit sich selbst beschäftigt ist. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Philipp, was ist da passiert in Bremen?
Also, Bremen ist ja eine Stadt, eine Hansestadt und gleichzeitig ein Bundesland in Deutschland, bestehend aus Bremen, der Stadt Bremen und der Stadt Bremerhaven. Und zusammen bilden die das Bundesland Bremen. Also mal so vorausgesagt, damit auch Leute wie du, die den Geografieunterricht in Bayern besucht haben, oder wo?
Nee, Baden-Württemberg.
In Baden, ach naja, dann noch eine Chance haben mitzukommen. Ja? Also, in Bremen gibt es Bremen ist so weit im Norden, da gibt es kaum Katholiken, obwohl das natürlich auch dort katholische Christen gibt, klar. Aber vorherrschend ist die Bremisch-Evangelische Kirche. Das ist eine Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland, also eine Mitgliedskirche der EKD. Da gehören die meisten Bremer Gemeinden dazu. Und es gibt aber auch Kirchgemeinden in Bremerhaven, die gehören nicht zur Bremischen Kirche, sondern die gehören zur Landeskirche Hannovers. Ich sehe dich nicken, ja, okay.
Ja, ja.
Das war so als vorausgesagt zur Regionalisierung der ganzen Angelegenheit. So, was ist jetzt passiert? Anfang Dezember hat ein Räumungsversuch eines Kirchenasyls im Gemeindezentrum Zion im Norden der Stadt Bremen stattgefunden. Und dieser Räumungsversuch wurde verhindert von mehreren hundert HelferInnen und vom Pastor dort. Der hat die Glocken läuten lassen und die HelferInnen haben die Zugänge zum Haus versperrt, sodass der Mann aus Somalia, der dort aus dem Kirchenasyl geholt werden sollte, nicht abgeholt werden konnte. Diese Hilfsaktion, dieser zivile Ungehorsam, setzte sich in den Tagen und vor allen Dingen in den Nächten darauf noch weiterhin fort, sodass also dieses Asyl nicht geräumt werden konnte. Es wäre auch, oder andersrum, es war der erste Räumungsversuch eines Kirchenasyls in Bremen überhaupt.
Mhm.
Damit reiht sich dieser Räumungsversuch in eine Reihe, von Räumungsversuchen, von denen die meisten dann doch erfolgreich waren. Nach den Zählungen, die wir so landläufig haben im Moment, ist es so, dass in den letzten Monaten 8 versuchte Räumungen und durchgeführte Räumungen in Deutschland stattgefunden haben.
Bevor wir jetzt gleich auf die größere Ebene gehen, ich möchte in Bremen gerade noch mal kurz wissen von der Szene her. Also da haben sich dann halt einfach 5 Gemeindemitglieder in die Tür gestellt und die Polizei war dann doch nicht so bereit, die Leute wegzustoßen oder gewaltsam zu entfernen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, im Grunde schon, aber mach mal aus den 5 halt 100.
Also eher so 100, okay.
Ja, ja, mehrere hundert Helferinnen und Helfer, die da über Nächte auch in Solidarität mit in dem Gemeindezentrum übernachtet haben, sodass da also klar war, dass da nichts mehr passieren kann. Es sei denn, die Polizei kommt in der erforderlichen Mann- und Frau-Stärke, trägt die einzeln raus. Also das war ein gewaltfreier Protest, aber eben insofern ziviler Ungehorsam, dass der Polizei und den Behörden der Zugang zum Gemeindezentrum Zion versperrt wurde, indem sich ja eben dieser Mann aus Somalia aufgehalten hat, der nach Finnland zurückgeführt werden sollte.
Also ein Dublin-Fall.
Genau, das bringt aufmerksame ZuhörerInnen des Eule-Podcasts und Eule-Leserinnen natürlich sofort auf den richtigen Pfad. Es handelt sich auch in diesem Fall wieder um einen sogenannten Dublin-Fall, also um einen Menschen, der Europa über ein Ersteinreiseland betreten hat, hier in diesem Fall Finnland, und der nach dem Dublin-Verfahren, was nach wie vor ja irgendwie in Geltung ist, also von Deutschland innerhalb einer Frist, nämlich von 12 Monaten, in dieses Erstaufnahmeland Europas zurückgeführt werden darf, soll und kann. Und erst wenn diese Frist vorbei ist, kann er in Deutschland dann einen Asylantrag stellen.
Wir hatten als Beispiel doch immer bei diesen Fällen halt, dass wir gesagt haben, ja, so Rumänien, Polen, Ungarn, ob es da den Leuten jetzt wirklich irgendwie so gut geht, jetzt höre ich Finnland.
Ja.
Da muss ich schon irgendwie sagen, da habe ich jetzt bisher noch nicht gehört, dass es jetzt Menschen, die als Flüchtlinge kommen, so schlecht gehen würde oder man Angst haben müsste, dass die da schlecht behandelt werden. Ist das in Finnland der Fall?
Das weiß ich nicht, weil ich selber nicht in Finnland recherchiert habe. Der Punkt ist, dass es nicht immer nur darum geht, dass den möglicherweise zurückgeführten Geflüchteten es in den Haftanstalten oder Flüchtlingseinrichtungen in den Erstaufnahmeländern so wahnsinnig schlimm geht, wegen Folter oder wegen menschenrechtlich bedenklicher Umstände, sondern manchmal kann es auch sein, dass es diese Aufnahmezentren überhaupt nicht gibt und die Menschen in der Obdachlosigkeit landen. Das ist in Griechenland, in Bulgarien ganz häufig, oder nicht ganz häufig, aber eben auch der Fall. Italien, Spanien, von da wissen wir, dass es sowas auch gibt. Und jetzt sind ja Italien und Spanien gleichzeitig Urlaubsländer, so für viele Deutsche, ne? Also man sieht, das fordert natürlich unser Bild von Europa auch heraus, wenn man sieht, wie eben in Europa auch mit geflüchteten Menschen umgegangen wird. So, und wie ganz häufig, das ist jetzt das, was ich erfahren habe, ist es so, dass das ja Menschen sind, die zum Beispiel gesundheitliche Probleme haben oder traumatisiert sind und aus solchen Gründen heraus eben eine Rückführung nicht als besonders günstig erscheint. Es findet ja eine Prüfung statt, ob das eine geeignete Person ist, die man ins Kirchenasyl aufnehmen sollte, kann. Und die hat natürlich auch hier wieder stattgefunden. Und die Unterstützerinnen da in Zion waren offensichtlich davon überzeugt, dass das notwendig ist, den Mann ins Kirchenasyl aufzunehmen, so dass seine eigentlich vorgesehene Frist dann überschritten wird und er in Deutschland Asyl beantragen kann. Das ist jetzt der Gedankenanschluss zu vorhin. Ja?
Ja, ja.
Das betrifft die meisten Kirchenasylfälle, die es im Moment in Deutschland gibt. Benedikt Kern hat es im Eule-Interview ja auch mal quantifiziert mit über 90% der Fälle, die heutzutage im Kirchenasyl sind, gegenwärtig in Deutschland, sind sogenannte Dublin-Fälle. Und davon ist es halt im Moment so, dass für jeden von diesen Geflüchteten ja auch ein Dossier angelegt wird, ein Einzelfall- oder Härtefall-Dossier, was dann von den Behörden nochmal kontrolliert werden soll zu einer erneuten Prüfung, ob diesen Personen nicht in Deutschland ein Schutzstatus zugesprochen werden kann. Und jetzt ist es so, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, diese Einzelfalldossiers schon seit etwas längerer Zeit gar nicht mehr prüft, sondern sich selbst dann, wenn nochmal geprüft wird, macht es dort die gleiche Abteilung, die die schon mal abgelehnt haben, aufgrund eben des Dublin-Verfahrens abgelehnt haben. Und da ganz deutlich das BAMF auf dem Standpunkt steht, nein, Dublin gilt, wer hier nicht zuerst eingereist ist, der oder diejenige wird zurückgeführt in das Erstaufnahmeland. Und um mal unseren jetzt scheidenden Bundeskanzler Olaf Scholz zu zitieren, der hat es ja auf dem Nürnberger Kirchentag vor jetzt anderthalb Jahren, fast zwei Jahren, ja schon verdutzt festgestellt, dass Deutschland keine Außengrenze am Mittelmeer hat. Da war er ganz clever. Aber das Problem ist halt, dass dieses Asylsystem so nicht funktioniert. Ja.
Aber der hat kein Abitur in Bayern, oder?
Das ist hanseatische Trennschärfe im Denken.
Und ich meine, er hat sich zitieren lassen auf dem Spiegeltitel mit, wir müssen im großen Stil abschieben. Und ich meine jetzt ohne, dass es da irgendwie eine direkte Anweisung gibt, aber das macht ja schon auch etwas mit Beamten und behördlichen Mitarbeitern, wenn halt irgendwie der Kopf sowas verlautbaren lässt.
Absolut. Und zu diesem großen Bild kommen wir, denke ich, auch gleich nochmal zurück, weil das politisch auch spannend ist, auch gerade was jetzt demnächst passieren wird. Aber lass uns mal kurz nochmal nach Bremen und Bremerhaven zurückgehen. In den Tagen, also erstens, dieser erste Versuch einer Räumung in Bremen hat nun ausgerechnet in der Nacht stattgefunden, an deren Abend der jährliche Kirchenempfang in Bremen stattgefunden hat. Mhm. Und da hat der Bürgermeister von Bremen, was aber quasi der Ministerpräsident des Landes Bremen ist, ja, um das vergleichbar zu halten, Andreas Brufenschulte von der SPD, den Kirchen ausdrücklich nochmal gedankt für ihren Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt natürlich und auch ihren Einsatz und ihr Engagement für geflüchtete Menschen, unter anderem auch dem Verein, der in Bremen zuständig ist oder sich dafür engagiert, über die Verteilung und Unterstützung von Kirchenasylen mitzuwirken. In der Nacht dann gab es diesen Räumungsversuch, offensichtlich danach auch nochmal weitere Versuche, sich das Kirchenasyl in Zion zumindest anzuschauen. Also die Unterstützerinnen haben schon die Polizei noch einmal gesehen, ob die Polizei nur sehen wollte, ob die Unterstützerinnen noch da sind oder wie sich die Lage darstellt. Das ist jetzt schwer einzuschätzen. Und in den darauffolgenden Tagen und Wochen sind auch noch zwei weitere Kirchenasyle in zwei weiteren Bremer Kirchgemeinden unter Druck geraten, Das heißt, das sind auch Menschen aus Dublin-Verfahren gewesen und denen wurde beschieden, dass sie doch abgeholt werden können. So, keine Räumung hat mehr stattgefunden oder konnte erfolgreich realisiert werden. Und vor Weihnachten in der Woche hat dann endlich das nach diesem unerfolgreichen Räumungsversuch angekündigte Gespräch zwischen den Kirchen und ja, den Behörden stattgefunden, personifiziert in der Figur des Bremer Innensenators, also was in anderen Bundesländern der Innenminister ist, nämlich Ulrich Meurer, auch von der SPD. Die Unterstützerinnen und ja, so die Landespolitik dort geht davon aus, dass all diese Räumungsversuche und dieses Aufbäumen gegen das Kirchenasyl, will ich das mal jetzt so nennen, schon auf dem Mist von dem Herrn Meurer, also von dem Innensenator, gewachsen ist, weil der unter anderem sehr unzufrieden ist mit der hohen Anzahl von Kirchenasylen in Bremen, im Land Bremen quasi, ja, die seiner Meinung nach, und da gibt es auch eine spannende Darstellung mit einer interessanten Grafik, also weit über das hinausgeht, was in anderen Bundesländern der Fall ist.
Hohe Anzahl heißt?
Die Grafik macht es so, und er, Herr Meurer hat es immer so dargestellt, die Kirchenasylfälle auf 100.000 Einwohner zu rechnen. Und wenn man das macht, dann sieht man tatsächlich, vor allen Dingen, wenn man jetzt eben auch den Maßstab so einer Grafik bei 20 und 10 Fällen dann sieht, ne, sieht dann eben, dass das sehr viel größer aussieht. Also der Punkt ist, dass es in Deutschland...
Also ich bin jetzt, noch kurz dazu, ich bin jetzt kein Statistiker.
Nee.
Ja, und, ja. Aber es kommt mir trotzdem ziemlich dumm vor, weil er müsste doch dann eher also eine Großstadt mit einer anderen Großstadt vergleichen und jetzt nicht Bundesland Bremen auf 100.000 Einwohner mit Flächenland Mecklenburg-Vorpommern auf 100.000 Einwohner, sondern dann halt mit München oder genau, Hamburg
und,
oder so.
Genau, und dann müsste man halt, wenn man so eine Grafik schon macht, auch denke ich, also man kann ja so eine Grafik auch von der, die Grafik hat jetzt natürlich Radio Bremen gemacht, die ich an anderer Stelle sehr loben will, weil die nämlich das ganz toll begleitet haben, den Ärger, auch den landespolitischen Ärger, den die da hatten in den letzten Wochen. Also man sieht auch, was für einen großen Wert das hat, wenn Regionalberichterstattung noch von einem öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit Geld gemacht werden kann. Also toll, aber diese Grafik ist ein bisschen missverständlich, finde ich, weil wir verlinken die hier, man kann sich die dann angucken. Wir reden in einem Podcast über ein visuelles Medium, das macht sich
ja
super. Aber das Ding ist halt so, man macht halt durch die Y-Achse ist die Achse, die nach oben geht, ne?
Ja, 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 ist richtig. Ja.
So, sehr und gut. Wenn man die halt so gestaltet, dass dann zwischen 10 und 20 riesen viel Platz ist, dann wirkt natürlich so ein Bremer Balken im Vergleich zu einem Land wie Nordrhein-Westfalen, wo halt schon mal viel, viel mehr Millionen Menschen wohnen, total riesig. Ne? Also machen wir das mal so ein bisschen dingfester. Es gibt laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, gibt es im Moment über 500 laufende Kirchenasylverfahren. Und in Bremen sind es knapp 100 in diesem Kalenderjahr insgesamt. Der Anteil der Kirchenasylverfahren, die in Bremen stattfinden, von denen, die bundesweit stattfinden, ist höher. Das liegt auch daran, dass es eben, und jetzt wird's kirchen- und regionalpolitisch, in Bremerhaven Gemeinden gibt, die zur Hannoverschen Landeskirche gehören, aber mit auch in diesem bundesweiten Netzwerk vernetzt sind und regelmäßig und häufiger Kirchenasyl gewähren. Während, wie du und ich und viele ja wissen, es der Großteil der evangelischen und katholischen Kirchgemeinden in Deutschland ja gar nicht macht. Das heißt, der Kreis der Gemeinden, der aus denen heraus immer wieder Kirchenasyle gewährt werden, der ist auch begrenzt. Es ist nun ausgerechnet so, dass in Bremerhaven es mehrere Gemeinden gibt, die sich darauf eingestellt haben und das regelmäßig machen. Das heißt, ganz falsch liegt der Herr Meurer nicht, damit zu sagen, dass es vermehrt da quasi Kirchenasyle gibt. Und ein politisches Ziel, was er hatte, hat er auch schon erreicht in diesen Gesprächen mit der Kirche, nämlich, dass es in Zukunft keine Kirchenasyle mehr im Land Bremen geben soll von Leuten, die eigentlich nicht in Bremen zuerst quasi deutschlandweit gelandet sind. Da sieht man, dass das ein Problem wird mit diesen Bremer Gemeinden, die gleichzeitig zu einer anderen Landeskirche gehören.
Damit ich das aber auch noch mal verstehe, der kapselt jetzt noch mal Dublin in Dublin. Also es ist ein Dublin jetzt nach Meurer, weil er jetzt sagt, wenn halt jemand ankommt irgendwo in München am Bahnhof, dann soll der erstmal wieder dahin zurück und nicht in nochmal dann nach Bremen oder so weiterfahren oder Bremerhaven.
Also was der Herr Meurer macht, ist einfach eine Regionalisierung von Flüchtlingsproblemen. Ja. Und das ändert ja gar nichts daran, dass Menschen nach Europa oder nach Deutschland kommen und dass man diesem Problem natürlich irgendwie begegnen muss. Nicht, dass die Leute kommen, sondern den Folgeproblem, meine ich. Und das ist halt eine Form von Symbolpolitik und auch von Populismus, muss man ganz ehrlich sagen, zu sagen, wenn ich mir das Problem vom eigenen Hof schaffe, existiert es irgendwie nicht mehr. Und das hat viele Menschen in Bremen schon wahnsinnig auch aufgeregt und entsetzt, dass nun ausgerechnet das Kirchenasyl als Symbol für eine solche menschenwürdige Flüchtlingspolitik angegriffen wird.
Ja, und ich möchte dieses Symbol nochmal ganz besonders unterstreichen, weil wir hatten uns ja schon beim letzten Mal, als wir darüber geredet haben, gefragt, warum das jetzt dann überhaupt plötzlich so passiert, dass da gegen das Kirchenasyl geschossen wird oder tatsächlich auch Beamte auftauchen in den Kirchengemeinden. Weil, man muss ja sagen, bei diesen großen Zahlen an Flüchtlingen, die kommen, ist es ja wirklich ein Witz. Also 100 klingt jetzt halt vielleicht viel, wenn ich hier in dem Dorf, wo ich gerade bin, aus dem Fenster schaue. Aber auf so eine Großstadt und Bundesland, Bremen, Bremerhaven, da ist es nichts. Also
man muss auch mal sagen, dass niemand in Schaden von diesen geflüchteten Menschen im Kirchenasyl hat. Die Gemeinden machen das freiwillig und nach guter Überlegung, ob das für sie möglich ist.
Ja, und die übernehmen Finanzierung, die sammeln Spenden, die stellen den Ort. Also ab dem Moment, ich sage es jetzt mal eiskalt, kostet die Person die Gesellschaft, also den Staat kostet die Person ab dem Moment nichts mehr.
Also sie kümmern sich zum Beispiel auch um die Arztkosten, die entstehen bei diesen ja häufig auch kranken Menschen. Aber ich meine jetzt noch nicht immer nur den Staat, ich meine jetzt auch zum Beispiel die Stadtgesellschaft oder die Nachbarinnenschaft, da hat niemand einen Nachteil davon. Sonst würden die Gemeinden das auch gar nicht lange durchhalten können. Das muss man auch immer wieder dazu sagen. Also überlegen ganz genau, wie lange kann diese Person bei uns bleiben? Ist es zum Beispiel für so einen Spurwechsel möglich, zu sagen, dass man das schafft, über so eine Frist zu kommen? Gerade in einem Klima, wo diese Einzelfalldossiers nicht mehr geprüft werden. Zudem, das muss man vielleicht nochmal sagen, diese Einzelfallprüfung ist Kern der Vereinbarung zwischen Kirchen und BAMF bzw. dem Bundesministerium des Innern von 2015, aktualisiert für Dublin-Verfahren 2022. Da steht das drinne und das ist eigentlich die geltende Vereinbarung, an die sich jetzt eben die Behörden in mehreren Bundesländern und jetzt auch zuletzt Bremen nicht mehr halten. Das BAMF prüft diese Einzelfalldossiers nicht und jetzt wird auf einmal verstärkt und häufiger in Kirchenasyle eingedrungen und versucht, die zu räumen. 8-mal, hatte ich vorhin schon gesagt. Mhm. Das ist gemessen an der Zahl der Kirchenasyle in Deutschland, die erfolgreich durchgeführt werden können, immer noch ganz wenig. Das hat auch Benedikt Kern im Interview bei der Eule gesagt. Ich habe hier mal ein paar aktuelle Zahlen wegen der Größenordnung, die ich ja auch in den zweiten Artikel schon reingeschrieben habe. Also 2023 gab es ungefähr 2000 Kirchenasyle in Deutschland insgesamt. Also das sind mehr Kirchenasylfälle als in vorangegangenen Jahren. Das sind aber im Vergleich zu denjenigen, die nach Deutschland kommen als Flüchtlinge und Migranten, sowieso recht wenig. Und ich nehme mal eine Beispielzahl. Auch unter denjenigen, die nach dem Dublin-Verfahren nach Deutschland kommen und eigentlich hier wieder zurückgewiesen werden müssen, ja, sind es wenige. Vom Januar bis August 2024 hat Deutschland 49.650, also fast 50.000 Übernahmeersuche an die Erstaufnahmeländer gestellt, so heißt das. Also an die Erstaufnahmeländer in Europa zurückgemeldet, hier, ihr sollt diese Menschen wieder zurücknehmen. Das heißt, hinter jeder von diesen Zahlen verbirgt sich ein sogenannter Dublin-Fall. Und von Januar bis Dezember 2023 waren das 74.000. Das heißt, man sieht, das sind, weil das jetzt nur das halbe Jahr 2024 war, es ist so, dass Deutschland mehr Übernahmeersuche an die Erstaufnahmeländer stellt. Das heißt, hier, wie auch in anderen Teilgebieten der Migrations- und Flüchtlingspolitik, hat Deutschland echte Verschärfungen vorgenommen. Von Januar bis August 2024 haben die Erstaufnahmeländer in 28.479 Fällen einer solchen Rückführung auch zugestimmt. Das heißt, von 50.000 jetzt 28.000, wo die Erstaufnahmeländer gesagt haben, jo, wir nehmen die wieder zurück. Trotzdem wurden bis einschließlich August 2024 davon nur 3.948 Personen zurückgeführt. Das heißt, Deutschland hat, und so stellt sich das auch für das Jahr 2023 gesamt dar, die Zahlen findet ihr im Artikel, nur einen Bruchteil der Menschen zurückgeführt, von denen selbst die Erstaufnahmeländer sagen, ja, die nehmen wir wieder zurück. Wenn Politiker wie der Herr Meurer oder auch in anderen Bundesländern eben sagen, ja, wir können die nicht zurückführen, weil die im Kirchenasyl sind, das ist sachlich falsch. Denn die Lücke derer, die nicht zurückgeführt werden in die Erstaufnahmeländer, ist viel, viel größer als die der Kirchenasyle insgesamt.
Ich fand, im Subtext klang es bei dir ein bisschen an, du glaubst, dass die Politik so handelt oder der ein oder andere Innenminister, weil sie dann damit einen Sündenbock in den Kirchen finden für allgemein verfehlte Migrationspolitik.
Also ich halte das Dublin-System genauso wie viele MigrationsexpertInnen und auch Menschenrechts- und Flüchtlingshilfeorganisationen für gescheitert. Aber es ist auch unbestreitbar, dass das Dublin-System, so wie es ist, Deutschland Möglichkeiten gibt, sehr restriktiv vorzugehen. Es ist ein restriktives Migrationssystem. Dublin ist nicht paradiesisch. Wenn man sich auf diesen Law and Order-Standpunkt stellt, der ja tatsächlich Law and Order ist, ja, also Ordnung und Gesetz, dann könnte man natürlich sagen, ja, alle, die hier nicht Asyl beantragen dürfen nach dem Dublin-System, sondern eben in den Erstaufnahmeländern, die führen wir konsequent zurück. Und wenn man das macht, dann ist natürlich das Kirchenasyl ein Stachel im Fleisch, weil das in diesen Fällen eben nicht möglich ist, außer man dringt in den Kirchenasyl ein. Der Widerspruch, den ich halt so krass finde, ist, es ist in ganz, ganz vielen anderen Fällen ja eben den Behörden scheinbar auch nicht möglich, von Leuten, die gar nicht im Kirchenasyl sind. Das heißt, dass die Kritik am Kirchenasyl deshalb ein bisschen wohlfeil ist, weil es davon ablenkt, warum die Behörden eigentlich nicht diese Rückführungen machen. Und da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Manchmal liegt es daran, dass zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, also dass die verwaltungstechnisch überfordert sind. Manchmal liegt es daran, dass diese Flüge so wahnsinnig teuer sind. Da hapert es an ganz, ganz vielen Stellen. Es hapert ja auch beim Nachgang zu diesen Menschen. Ja, also als ob man sich in Deutschland gilt als untergetaucht, wer nicht angetroffen wird. Ja, und es ist halt einfach, Leute im Kirchenasyl anzutreffen, weil alle Kirchgemeinden, ja, das sind ja die Regeln des Kirchenasyls, den Aufenthaltsort der Menschen, die im Kirchenasyl sind, jederzeit wissen.
Mhm, ja. Ja?
Und er wird ja auch den Behörden gemeldet. Das ist viel einfacher, da jemanden anzutreffen für Behörden, als wenn man tatsächlich sich zum Beispiel mal kümmern müsste, wo sind diese Leute. Ja? Und die gelten dann als untergetaucht. Und in der Bild und anderswo steht dann, wir haben untergetauchte Flüchtlinge in Deutschland. Aber der eigentliche Punkt ist ja, dass die Behörden einfach nur nicht ausreichend ausgestattet sind und vielleicht auch zu dumm und zu dämlich und zu faul, zu wissen, wo die Leute sind, um die sie sich eigentlich kümmern müssten. Und nur in den schlimmsten und dringendsten Fällen, dort wo Leute zum Beispiel mit ihren Familien hochtraumatisiert sind, es gesundheitliche Probleme gibt etc., das sind dann die Fälle, die so dringend sind, die ins Kirchenasyl aufgenommen werden. Und ausgerechnet an denen agieren sich dann so Sicherheitsapparate aus. Und das finde ich falsch, das finde ja nicht bloß ich falsch, sondern das finden auch die Kirchen falsch, weshalb sie in den letzten Monaten dazu übergegangen sind, das Kirchenasyl stärker zu verteidigen.
Wenn wir jetzt mal schauen auf nächstes Jahr, wo ja noch eine Wahl stattfindet, wir haben ja gerade gehört, es war jetzt vor allem ein SPD-Innenminister. Also es sieht doch gerade zumindest noch alles danach aus, als hätten wir dann wieder eine christlich-demokratische Regierung. Können wir dann hoffen als Kirchen, dass die Sache mit dem Kirchenasyl wieder etwas besser wird und sich entspannt?
Ach Michael, das war jetzt aber eine sehr ironisch gefärbte Frage. Die in den Bundesländern, wo jetzt gegen das Kirchenasyl vorgegangen wurde, sind als Innenminister und als Ministerpräsidenten und als Landräte, auf deren Mist das offensichtlich ganz häufig gewachsen ist, Politikerinnen und Politiker ganz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit aktiv. Übrigens niemals von der AfD, denn die sind da ja noch nicht in diesen Ämtern. Ne? Also das ist ja vorauseilender Gehorsam in einer eskalierenden Flüchtlingsdebatte. Das sind aber Menschen, die bei der CDU sind, ganz häufig. Von der SPD gibt es auch. Und diese gewaltsame Räumung des Kirchenasyls in Schwerin zum letzten Jahreswechsel, wenn sich die Menschen noch dran erinnern, wir schreiben das ja auch immer wieder in unsere Artikel hinein, die hat stattgefunden auf Geheiß der Behörden aus Schleswig-Holstein. Und da ist es eine Innenministerin, die ist, oder eine Migrationsministerin, die von der Grünen Partei ist.
Ja.
So, Aminata Touré. Also, insofern, das ist kein Problem, was jetzt irgendwie auf einzelne politische Parteien oder Farben begrenzt wäre, sondern das reißt so allgemein ein. Deine Frage war ja aber, was wird vielleicht anders? Ja, also ich glaube, dass die Verteidigung des Kirchenasyls allgemein für die Kirchen noch dringlicher wird. Unter einer Bundesregierung, die erwartbar ja von der CDU und CSU angeführt wird. Denn dass CDU und CSU-Politiker ganz besonders kritisch mit dem Kirchenasyl sind, auf Landesebene und auf Bundesebene, das ist schon bemerkenswert. Ja, ist auch bemerkenswert, dass selbst der Kompromiss, der jetzt in Bremen geschlossen wurde, der sogenannte Weihnachtsfrieden, wie ich ihn genannt habe, dass der auch stark von der CDU kritisiert wurde, als Einknicken vor den Linken, ja, während der Bremer Flüchtlingsrat den Kompromiss auch kritisiert hat. Und vielleicht sage ich an der Stelle noch was zu dem Kompromiss. Ich hatte ja schon zwei Bestandteile erwähnt. Einmal, dass es in Zukunft keine Kirchenasyle mehr geben soll für Menschen, die eigentlich aus anderen Bundesländern kommen. Zweitens, dass es jetzt bis Ende Januar zu keinen Räumungsversuchen mehr kommen soll. Und drittens, dass der Herr Meurer, der Innensenator, sich dafür einsetzen will, ausdrücklich, dass man wieder zu dieser Regelung von 2015/2022 zurückkehrt mit der Einzelfallprüfung. Und da wünsche ich ihm persönlich auch viel Glück, weil da muss er ja mit dem BAMF reden. Dann zukünftig eben auch mit einem neuen Bundesminister oder Bundesministerin des Innern, die da ja weisungsbefugt sind für das BAMF, aber offensichtlich bisher nicht dazu zurückgekehrt, also nicht wieder dazu zurückkehren wollten, dass Einzelfallprüfungen tatsächlich stattfinden. So, dass die Gemeinden, die also Kirchenasyl gewähren, derzeit ganz getreulich die Dossiers anfertigen und den Aufenthaltsort der Geflüchteten bekannt geben und alles quasi by book machen und die Behörden sich an ihren Teil der Vereinbarung, nämlich diese Dossiers dann zu prüfen und das Asyl nicht zu gefährden und nicht zu räumen, nicht halten. Ja, also das ist so eine Verabredung, die einfach einseitig aufgekündigt wurde. Und der Herr Meurer hat gesagt, er möchte sich mit den Kirchen gemeinsam unterhalten. Was sind Härtefälle? Okay. Und wo sind seiner Meinung nach keine Härtefälle und da muss man sich vielleicht neu einigen. Aber im Wechsel dazu will er sich eben auch dafür einsetzen, dass man grundsätzlich wieder zu der Vereinbarung zurückkehrt. Und das wollen auch die politischen Vertreter der evangelischen Kirche und auch der katholischen Kirche in Deutschland allgemein wieder erreichen. Und als letzter Gedanke dazu, diese ordentliche Regel von 2015 hat was Prohibitives, also was Vorbeugendes gegen den zivilen Ungehorsam, den wir in Bremen gesehen haben. Hm. Wenn es eine ordentliche Regelung gibt, brauchst du keinen zivilen Ungehorsam und dann können die Behörden auch eher sagen, Moment mal, wir haben hier eine Regelung, eine Vereinbarung, dieser zivile Ungehorsam ist im Extremfall auch nicht legitim. Ich finde ihn deshalb legitim, den zivilen Ungehorsam, weil die staatlichen Behörden sich an die Vereinbarung nicht halten.
Ja.
Aber wer den zivilen Ungehorsam effektiv delegitimieren will, der muss einfach mal wieder zu dieser Vereinbarung von 2015 zurück.
Nächstes Thema zur Lage in Nahost. Wie immer gilt, wir können jetzt das natürlich nicht so alles aufdröseln und sind da jetzt auch nicht die Experten für alle Themengebiete, aber es gab diesen Monat einen Besuch der Vereinigt Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland, der Felgt mit einer Delegation um den leitenden Bischof Ralf Meister. Kannst du uns einmal kurz ein Lagebild geben, Philipp?
Ein Lagebild, ja. Also wir haben, das erklärt vielleicht auch, warum wir das Thema jetzt zum Ende des Jahres nochmal nehmen. Wir stehen ja am Ende des Jahres jetzt nach einem Jahr Krieg in Nahost, der sich entfaltet hat in Folge des Terrorangriffs der Hamas vom 7. Oktober 2023. Und in Reaktion auf diesen Terrorangriff, erst im Gazastreifen, dann im Südlibanon und in den letzten Tagen und Wochen auch ausgreifend mit militärischen Angriffen Israels auf Ziele in Syrien und im Jemen. Und die israelische Regierung begründet diese Angriffe und diesen Krieg in Gaza ja mit einer Selbstverteidigung, ja, gegen eben den Terrorismus. Und es ist in den letzten Wochen und Monaten ja deutlich geworden, dass das unter immensem Leid der dort lebenden Menschen geschehen ist und geschieht, dass, und deshalb finde ich es auch richtig, dass wir Ende des Jahres jetzt nochmal drüber sprechen, zwar durchaus in den Medien, auch bei uns in Deutschland, abgebildet wird, aber ich finde auch gerade in den konfessionellen Medien eigentlich erstaunlich wenig besprochen wird. Und ich habe in den letzten Tagen auch mal ein bisschen auf das Eule-Programm des jetzt zu Ende gehenden Jahres geschaut und wir hatten das Thema auch relativ selten. Mhm. Also wir hatten das in den Links am Tag des Herrn in unserem Newsletter schon ab und zu, aber so diese großen, die große Debatte über den Gaza-Krieg, die große Debatte über die Sicherheitspolitik im Nahen Osten, die haben wir in der Eule zumindest gar nicht geführt. Ja, das hat seinen Grund darin, was du jetzt gerade auch schon angeschnitten hast, dass wir ja auch keine Sicherheits- und militärischen Experten sind. Gleichwohl ist es so, dass nach meinem Empfinden in Deutschland schon das Leid der palästinensischen Bevölkerung, aber auch der Menschen, die im Südlibanon leben, in den christlichen Debatten und in den theologischen Debatten unterrepräsentiert ist und nicht ausreichend diskutiert wurde. Ja, also die legitimen Sicherheitsinteressen des Staates Israel stehen hier in Kollidierung mit der Art und Weise der Kriegsführung nach den Maßstäben des gerechten Krieges, ja, die aber für die evangelische Friedensethik zum Beispiel gar nicht mehr maßgebend sind, weil man da ja immer vom gerechten Frieden spricht. Aber selbst nach den Maßstäben des gerechten Krieges könnte man also auch, denke ich, relativ kritisch auf das letzte Jahr Krieg in Nahost blicken. Und in dieser Situation haben jetzt mehrere Solidaritätszeichen stattgefunden der lutherischen Kirche in Deutschland mit den palästinensischen Christen, die ja die Gruppe innerhalb der palästinensischen Bevölkerung sind, die ganz häufig einfach vergessen wird. Ja, also es gibt auch deutsche Politiker, der Innenminister Bayerns zum Beispiel, der die Trennung zwischen Terroristen und Palästinensern schon gar nicht hinbekommt. Das durften wir ja bei dem Staatsempfang bei der EKD-Synode im November erleben, dass er diese Trennung zwischen palästinensischen jungen Menschen, die in Deutschland protestieren und auch legitimen Protest haben, und Antisemiten und Terroristen, dass er diese Trennung schon gar nicht bereit ist, wirklich im Kopf zu vollziehen. Es haben einfach viele Leute in Deutschland auch gar nicht auf dem Trichter, dass also die Palästinenser nicht irgendwie eine homogene Gruppe sind und dass das auch nicht alles Islamisten sind. Das sind ja noch nicht mal alles Moslems, sondern dann gibt es eben auch palästinensische Christen. Mit denen hat sich jetzt schon die lutherische Kirche insbesondere stärker solidarisiert. In der katholischen Kirche gibt es das sowieso häufiger und stärker. Es war also der Bischof der Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, Ibrahim Azar, war zur EKD-Synode im November in Würzburg zugegen als Gast, und jetzt hat diese Reise stattgefunden rund um Ralf Meister, den Landesbischof der Hannoverschen Landeskirche, der auch leitender Bischof der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche in Deutschland, Felgt, ist. Und die waren jetzt kurz vor Weihnachten in Israel und in den palästinensischen Gebieten.
Mit dabei bei der Delegation war der Pressesprecher der Felgt, Frank Hofmann, und der hat auch in einem Newsletter oder in dem Newsletter der Felgt davon berichtet. Es stand so unter der Überschrift 3 Begegnungen, 3 Lektionen. Also man hat sich getroffen mit den Rabbis for Human Rights, mit dem von dir eben schon erwähnten Ibrahim Azar, und man hat dann auch noch gleich eine Schule besucht, nämlich die Hand-in-Hand-Schule, die in Jerusalem unmittelbar an der alten Grenze zu Jordanien liegt. Der eine Besuch bei den Rabbis for Human Rights hat eben nochmal aufgezeigt, dass es eben durchaus auch jüdisches Engagement gibt für oder auch innerhalb der besetzten Gebiete im Westjordanland. Ibrahim Azar hast du ja gerade erwähnt, der ist auch verantwortlich für die evangelischen Schulen in Jordanien und im Heiligen Land, und darüber hat man sich vor allem dann mit ihm ausgetauscht und eben dann diese Hand-in-Hand-Schule im Anschluss besucht.
Wir verlinken den Newsletter, denn den kann man im Netz auch nachlesen. Da stehen zu diesen 3 Begegnungen immer noch ein paar Sätze mehr. Ich will aber vielleicht an dieser Stelle kurz noch mal 2 Zitate bringen. Mhm. Aus dem Newsletter der Felgt zu der Begegnung mit den Rabbis for Human Rights. Da steht im Newsletter geschrieben: Wir sind mit israelischen Menschenrechtsaktivisten unterwegs in der judäischen Wüste, wenige Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Die Besatzungsmacht war nicht eingeladen, ist aber dabei. Bereits nach wenigen Minuten begleiten, in Anführungszeichen, uns Polizei, Armee und Siedler in paramilitärischen Uniformen. Sie schießen Fotos, schauen uns stumm an, demonstrieren Macht. Und von der Begegnung mit Bischof Azar und den Pfarrerinnen und Schulleitenden der Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, da steht im Newsletter, der Empfang ist herzlich, doch die Schwestern und Brüder kommen schnell zur Sache. Warum nennt die deutsche Kirche die Dinge nicht beim Namen? Warum steht im jüngsten Synodenbeschluss der EKD zum Nahen Osten nicht die Forderung nach sofortigem Waffenstillstand? Warum meidet sie das Wort Apartheid für unsere tägliche Benachteiligung und Demütigung? Warum wird umständlich von Unterstützung bei der Entwicklung nachhaltiger Strukturen der humanitären Hilfe im Gazastreifen gesprochen und nicht klar gefordert, dass die Israelis keine Transporte mehr blockieren sollen? Also das war jetzt ein Zitat aus dem Newsletter und innerhalb dieses Zitates waren dann zitiert die Stellungnahmen, die die Fake-Delegation ja erfahren hat, ne? Drei Begegnungen, drei Lektionen. Also ich nehme mal an, die Fake macht sich das mit dem Apartheidsbegriff jetzt nicht zu eigen. Man kann da auch gleich auch wieder abkühlen. Ja, also in Fake-Stellungnahmen oder auch in Stellungnahmen der EKD ist nicht vom Apartheidsbegriff die Rede. Es ist aber hier so, dass quasi die palästinensischen Christen zitiert werden. Ja, und dieses Empfinden der palästinensischen Christen, nicht gehört und nicht gesehen zu werden, das ist auch nicht neu. Das gab es auch direkt im Anschluss schon an den 7. Oktober und wir hatten das auch in der Eule im Interview mit Sally Azar, das ist die lutherische Pfarrerin in Jerusalem und außerdem die Tochter von Bischof Azar. In diesem Eule-Interview hat das Sally Azar auch berichtet davon, dass man sich nicht ausreichend gesehen und gewürdigt empfindet. Und diese Solidaritätsreise, als die sie überschrieben ist, ist offensichtlich dazu gedacht gewesen, genau dieses Missverhältnis aufzulösen. Dazu muss man aber auch sagen, dass die lutherischen Kirchen in Deutschland als Mitgliedskirchen des lutherischen Weltbundes sowieso im Heiligen Land sehr aktiv sind. Es gibt da auch noch ein Krankenhaus und weitere Projekte. Also es ist nicht so, dass man da quasi die palästinensischen Christen gerade erst entdeckt, aber im Nachgang des 7. Oktober und während des Gazakrieges ist dieses ökumenische Engagement mit den Glaubensgeschwistern sicherlich in den Hintergrund getreten, allzumal in der öffentlichen Darstellung. Und das soll offensichtlich jetzt ein Stück weit korrigiert werden.
Das ist jetzt ja so eine kircheninterne Debatte, will ich es mal nennen. Es gibt ja aber auch eine Medienwirkung nach außen in die allgemeine gesellschaftliche Öffentlichkeit, sowohl nach Israel als auch nach Deutschland. Hast du den Eindruck, dass es da irgendwas bewirkt hat oder was war denn da dann in dem Feld die Resonanz?
Nee, ich glaube, das darf man auch nicht übertreiben. Es ist zwar so, dass Kirchenvertreter und Vertreterinnen sich ja durchaus dazu äußern, katholische Vertreter. Es gibt den Papst Franziskus, der dem ja auch immer wieder vorgeworfen wird, er wäre sehr pro-palästinensisch und anti-israelisch in seiner in seinem anwaltlichen Handeln, in seinem öffentlichen Solidaritätsbekundung mit den palästinensischen Christen. Meine Wahrnehmung in Deutschland ist die, dass das ja sehr passagier zur Kenntnis genommen wird. Die Kritik der palästinensischen Kirche an der EKD wegen des Synodenbeschlusses, die ist ja, also man kann das zur Kenntnis nehmen. Es ist aber so, dass die EKD-Ratsvorsitzende Bischöfin Kirsten Fers vor Weihnachten einen Waffenstillstand gefordert hat. Also ohne Synodenbeschluss, aber öffentlich. Mhm. Das hat ja in Deutschland nicht dazu geführt, zu einer weiteren Debatte darüber, ob so ein Waffenstillstand von Deutschland gefordert werden sollte. Also innerhalb der deutschen Debattenlandschaft spielen da die Stimmen der Kirchen, die auf Frieden und auf Waffenstillstand und auf humanitäre Unterstützung zielen, eine sehr geringe Rolle. Und Forderung nach einem Waffenstillstand, das gibt es ja aus vielen europäischen Ländern, auch aus Großbritannien, aus Mitgliedstaaten der EU, aber eben nicht aus Deutschland. Aber ich finde ja schon, dass die Kirchen sich da auch unterscheiden können von der, in Anführungszeichen, Politik. Und die Forderung nach Waffenstillstand und Frieden und Verständigung, das ist, wie ich in den Links am Tag des Herrn vor Weihnachten ja geschrieben habe, zentraler Bestandteil der christlichen Friedensbotschaft in der Welt und warum sollte man sich dessen schämen?
Gehen wir mal auf den feinen Unterschied oder die feine Entwicklung, weil jetzt jenseits von der gesellschaftlichen Resonanz kann man doch auch mal sagen, dass es in der Welt anscheinend eine gewisse Entwicklung gab, weil wenn wir uns jetzt mal die Worte anschauen, die der Pressesprecher der Welt, ist ja nicht irgendwer, ja, die Frank Hofmann da wählt, dann redet er ja zum Beispiel ganz klar in dem ersten Zitat, was du vorgelesen hast, von der Besatzungsmacht, die nicht eingeladen war, aber dabei ist und schildert es szenisch. Kann man vielleicht sagen, dass sobald man tatsächlich mal dahin geht, sich die Lage anschaut, mal zuhört, dann auch tatsächlich einen anderen Eindruck gewinnt, der sich dann in solchen Worten unbewusst niederschlägt?
Ja, das kann sicherlich sein und ich kann das nur ein Stück weit nachvollziehen, weil ich ja selbst nicht dort bin, aber wir reden ja da auch, oder dieser Teil der Reise ging ja ins Westjordanland, in die Westbank, und das ist auch völkerrechtlich klar, dass das so eine halbe Mischform zwischen Selbstverwaltung in manchen Gebieten ist und in manchen Gebieten ist die israelische Armee dauerhaft präsent. Und die palästinensischen Christen nennen das schon seit jeher eine Besatzung. Mein Eindruck der deutschen Debatten ist, dass wir über definitorische Fragen von beschreibenden Wörtern dann doch häufig reden oder auch von juristischen Definitionen, aber darüber die Schicksale der Menschen aus den Augen verlieren. Und das gilt im Übrigen ja auch für die israelische Bevölkerung. Also wer emphatisch in Deutschland vom Selbstverteidigungsrecht spricht und von den Kriegszielen Israels, der müsste doch als ein Kriegsziel nicht aus dem Gedächtnis verlieren, dass es eigentlich um die Rückkehr der Geiseln geht, die die Hamas entführt hat. Und es sind bis heute nicht alle Geiseln zurück. Es steht ja völlig in Frage, ob das jemals möglich sein wird, ob diese Geiseln überhaupt noch am Leben sind. Ein Jahr Nahostkrieg hat nach meinem Verständnis, nach meinem Eindruck auch dazu geführt, dass diese ursprünglich von der israelischen Regierung ausgegebenen Kriegsgründe doch in den Hintergrund geraten sind. Also erst wurde die Hamas offensichtlich, wenn nicht vollständig, aber doch erheblich zerschlagen. Das gleiche gilt für die Schwächung der Hisbollah im Südlibanon, die ja offensichtlich so schwach waren, dass sie dem Assad-Regime in Syrien nicht mal mehr beispringen konnten. Und jetzt wird in Syrien gegen eine weitere mögliche Bedrohung vorgegangen und im Jemen, israelische Regierung bombardiert auch Ziele im Jemen als Reaktion auf die Angriffe der Houthi-Rebellen von dort auf Israel. Das sind alles aus der Perspektive des Staates Israel und der jetzigen israelischen Regierung legitime sicherheitspolitische, verteidigungspolitische Interessen, eben aus dem Selbstverteidigungsrecht geboren. Aber die Frage ist, ob das im Interesse, auch im langfristigen Interesse der israelischen Bevölkerung und der palästinensischen Bevölkerung liegt, das sind schon Fragen, die wir diskutieren sollten. Ja, kirchenpolitisch würde ich noch sagen, dass es im Protestantismus, also in der evangelischen Kirche, ja viele Jahrzehnte eine sehr lebendige Unterstützung der palästinensischen Sache gab. Jetzt nicht der palästinensischen Christen allein, sondern der Sache des palästinensischen Volkes. Und dass in den letzten Jahren auch aufgrund des steigenden Antisemitismus und der steigenden rechtsradikalen Bedrohung in Deutschland sich gewandelt hat und die Solidarität mit dem Staat Israel, mit den Jüdinnen und Juden in Deutschland in einem sehr starken Vordergrund steht. Und das finde ich auch ein Lernerfolg des deutschen Protestantismus, was die Solidarität mit Jüdinnen und Juden angeht. Gleichwohl nimmt die Kirche eben auch an diesen großen Debatten teil, die wir eben auch im Kultursektor haben, im politischen Sektor, allgemein gesamtgesellschaftlich, der Frage, wie weit dehnt sich ein Antisemitismusbegriff aus, der eben auch israelische Politik mit zum Anker nimmt. Also das ist die ganze Debatte über den israelbezogenen Antisemitismus und die unterschiedlichen Antisemitismusdefinitionen, die da immer wieder im Spiel sind. Das wiederum hat meiner Meinung nach schon zum Teil dazu geführt, dass eben die palästinensische Perspektive, die in vormaligen Jahren und Jahrzehnten im Protestantismus sehr laut und deutlich war, im Moment sehr ins Hintertreffen geraten ist. Und ich glaube, das kann uns egal wo man sich in diesen Debatten positioniert, auch nicht recht sein, sondern ich würde das schon meinen, mit den Worten der Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, die das auf dieser Podiumsdiskussion da in Würzburg gesagt hat, Schwarz-Weiß-Malerei und vor allen Dingen immer das Denken in ganz klaren Gegensätzen, hier die Palästinenser, dort die Israelis, hier die Jüdinnen und Juden, die antisemitische Gewalt erfahren, auch in Deutschland, und da die bösen Moslems, die quasi alle Terroristen sind, dass das uns nicht weiterbringt, sondern dass wir auch aus unserer hochprivilegierten Situation, die wir in Deutschland ja haben, friedlichen Situation, die wir in Deutschland haben, die Verantwortung haben zur möglichst feingliedrigen Differenzierung.
Also ich verstehe schon irgendwie die Kritik, die geäußert wird von palästinensischen Christen. Auf der anderen Seite kann man ja doch durchaus auch verstehen, warum das jetzt aus Deutschland ein bisschen schwierig ist, da jetzt guten Rat und super eindeutige Positionen zu beziehen.
Ja, nee, da stimme ich dir absolut zu. Und es ist halt so, dass Christen in Deutschland eben auch Deutsche sind, ganz häufig jedenfalls. Ja, das sind so zwei Paar Schuhe, die man immer anhat. Oder ein Paar Schuhe mit zwei Füßen. Auf der EKD-Synode in Würzburg wurde recht emphatisch zitiert Yuval Noah Harari, der israelische Historiker, der in einem längeren Text darum gebeten hat, dass eben diejenigen, die es können, die also nicht in dem Konflikt direkt beteiligt sind, den Versuch unternehmen, Räume frei zu halten, in denen dann wieder Frieden entstehen kann. Denn die Israelis könnten diese Räume im Moment nicht halten und auch die Palästinenser nicht. Es ist hier offensichtlich sehr viel Feingefühl und auch viel Differenzierungsbemühungen von uns allen gefordert. Aber ich glaube, das geht eben nicht so einfach zu sagen, weil wir Deutsche sind, hat die israelische Regierung immer recht. Also ich glaube, das wäre total unterkomplex.
Naja, es ist ja auch vollkommen klar, dass ja jetzt da, das ja nicht eine prinzipielle Delegitimierung des Staates Israel wäre, wenn man jetzt die Politik in Israel kritisiert.
Nee, also ich würde dir schon recht geben, dass das nicht der Fall ist. Ich würde jetzt auch die EKD-Ratsvorsitzende, die nach einem Waffenstillstand gerufen hat, um Himmels Willen, die hat sich auch keinen Antisemitismusvorwurf eingeholt, deswegen, der wäre auch völlig ungerechtfertigt, finde ich. Ja, aber wie nimmst du das wahr?
Ja, also ich nehme das so wahr, dass jetzt, wenn wir an dem Beispiel von Christian Vers bleiben, ist es doch auch einfach so, wenn man sich öffentlich in irgendeiner Weise zu diesem ganzen Themenkomplex äußert, dass einem da häufig die Sprache fehlt. Und ich finde, der Wunsch nach Frieden so allgemein ist ja natürlich auch immer gut, aber wenn das dann konkretisiert werden muss, wie das dann funktionieren soll, dann wird es ja auch wieder schwierig. Also sprich, was sind jetzt legitime Sicherheitsinteressen und was nicht? Und ich will mir auch gar nicht anmaßen, das zu beurteilen, weil dafür bin ich überhaupt kein Experte. Aber wenn wir auf gesellschaftliche Zusammenhänge gehen und über den Antisemitismus reden oder eben eine Israelfeindlichkeit in Verbindung mit dem Antisemitismus, dann wird diese Sachlage halt schon wieder ungleich komplizierter. Und
und vielleicht ist das ein wichtiger Beitrag auch zur gesamtgesellschaftlichen Debatte, den die Kirchen leisten können und den sie jetzt ja auch und versucht haben, mal sehen, ob es wahrgenommen wird, ist, dass zumindest die Perspektive der palästinensischen Christen mit eingebracht wird. Das, denke ich, steht schon auch in der Verantwortung der Christen in Deutschland, diese Glaubensgeschwister nicht zu vergessen.
Ja, aber gleichwohl ist es schon auch Aufgabe der Kirchen, nicht nur nicht antisemitisch zu sein, sondern darüber hinaus auch Antisemitismus entgegenzuwirken und einer grassierenden Israelfeindlichkeit.
Das würde ich auch unterschreiben wollen, unbedingt.
Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht vom Dezember. Philipp, unsere gute Nachricht des Monats ist dieses Mal sehr weihnachtlich. Im mecklenburgischen Siedenbollentin hat die evangelische Kirchengemeinde das Weihnachtsoratorium aufgeführt. Das machen im Advent und zu Weihnachten ja natürlich ganz viele Kirchengemeinden. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gehört für viele Menschen unbedingt zu Weihnachten dazu. Die Kirchen sind um diese Zeit auch dann immer recht voll, wenn es irgendwo gespielt wird. Und so gilt das auch für die Menschen in dem kleinen Ort in Mecklenburg. Das Besondere hier war allerdings, dass in Siedenbollentin es von Ehrenamtlichen organisiert wurde, und zwar komplett alles, von der Chor- und Orchesterleitung angefangen, über die Tontechnik bis hin zu dem kleinen Fest dann im Anschluss. Und unter den Sängerinnen sind auch Menschen mit Behinderung aus der örtlichen Diakonie. Pastorin Sonja Reinicke, die selbst das Weihnachtsoratorium mitgesungen hat, hat dabei zum NDR gesagt, eine kleine Gemeinde kann mit einem gemeinsamen Ziel, Kultur und Gemeinschaft zu erleben, etwas Großes bewirken, das Ausstrahlung hat. Wir wollen damit auch andere anstecken, mutig zu zeigen, was in ihnen steckt. Und über das schöne Projekt, da berichtete der Norddeutsche Rundfunk. Ihr findet den Link zur Fernsehreportage in den Shownotes zu dieser Episode. Schaut rein. Das ist doch eine gute Nachricht. Jetzt waren wir ja schon beim Weihnachtsoratorium. Welcher Choral ist denn dein Liebster?
Oh Gott, aus dem WO oder allgemein aus dem Gesangbuch?
Also EG, alles andere ist, glaube ich, Sünde.
Das stimmt sowieso, ja. ja, also ich glaube, mein allerliebstes Weihnachtschorälchen ist auch im WO ja auch drin. Ja, ich stehe an deiner Krippe hier natürlich.
Ah, wirklich? Bist du da so konservativ unterwegs, ja?
Was ist daran konservativ? Also ich meine... Ich hatte ja für dieses Jahr wieder eine aktualisierte Fassung des Bullshit-Bingos herausgegeben. Und da wird ja gerne, also des Bullshit-Bingos zur Weihnachtspredigt. Und da gab es auch dieses Jahr wieder, weil das ja nie alt wird nach 12 Jahren, Nachfragen. Ja, aber wie soll ich denn dann predigen, wenn ich diese Phrasen, die in diesem Bullshit-Bingo drin sind, alle nicht benutzen darf? Und die Antwort ist, ich stehe an deiner Krippen hier.
Also bei mir, ich habe schon eine Weile jetzt natürlich vorher drüber nachgedacht gehabt bei mir, gedacht, bin ich jetzt besonders kreativ und sonst wie. Es ist am Anfang, ganz am Anfang haben wir es schon gesagt, ich muss sagen, ich bleibe bei Udo Fröhliche, weil es wird einfach nicht richtig Weihnachten, man kann sich nicht frohe Weihnachten wünschen, wenn man nicht im Anschluss Udo Fröhliche gesungen hast. Und hier in Bad Kissingen fand ich das wieder wunderschön, nach einem fulminanten Musical vom Kirchenmusikdirektor dann da mit 600 Leuten in der Kirche zu stehen und mit professionellen Musikerinnen in Begleitung O du Fröhliche zu schmettern bei gedimmtem Licht und einem großen Herrnhuter Stern über dem Altar.
Aha.
Da geht mir das Herz auf und ich bleibe dieses Jahr auch bei O du Fröhliche.
Sehr schön.
Dann bleibt mir zu sagen an alle lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, ich wünsche euch frohe Weihnachten und noch ein frohes neues Jahr, guten Beschluss. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast Freunden, Kolleginnen und Bekannten empfehlt. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Liked und teilt diese Episode auch auf den Social-Media-Plattformen, damit noch mehr Menschen vom Eule-Podcast erfahren. Unsere Arbeit kannst du mit einem Eule-Abo unterstützen. Bereits ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Alle Infos dazu findest du auf eulemagazin.de/abo. Tschüss und tschüss Philipp.
Tschüss Michael und guten Rutsch.
Beschluss. Ciao.